Ich möchte heute sprechen über etwas, was uns die letzten Tage schon beschäftigt hat. In gewisser Weise ist es eine Weiterführung, aber ich fange auch nochmal von vorne an. Und zwar geht es um eine ganz wichtige Frage. Und zwar eine Frage, die schon Pontius Pilatus gestellt hat. Er hat eine unglaublich tolle Frage gestellt. Weiß das hier jemand? Was ist Wahrheit? Genau. Jesus sagt so ungefähr, wie ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bringen. Und Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Das ist eine Frage, 2000 Jahre alt, und eine Frage, die heute wieder im Raum herumwabbert. Und die Leute fragen verzweifelt, was ist eigentlich Wahrheit? Weil wir haben die Wahrheit total fragmentiert, in kleine Einheiten zerhackt. Es gibt nicht mehr die große Wahrheit, es gibt nur viele Wahrheiten. Deine Wahrheit und meine Wahrheit, ja, das ist deine Wahrheit, aber meine Wahrheit ist eine ganz andere Wahrheit. Ja. Und wir haben die objektive Wahrheit, auch dass Jesus die Wahrheit ist, sagen wir, nein, es gibt keine die Wahrheit, es gibt nur deine persönliche Wahrheit. Und ja, mit dem Jesus, ja, das ist was für dich, und ich freue mich ja, wenn es dir gut tut, aber für mich ist das alles Quatsch. Und so wird die Wahrheit aufgelöst in lauter kleine Fragmente, Einzelteile, und es gibt die große Wahrheit nicht mehr. Und weil es keine Wahrheit mehr gibt, fragen viele Menschen auch gar nicht mehr nach der Wahrheit, weil ich sage, es gibt sowieso nicht die Wahrheit, sondern ich muss maximal meine kleine Wahrheit selber rausfinden. Und ich möchte in diesem Zusammenhang mal anknüpfen, was ist Wahrheit und wie bekomme ich Zugang zu dieser Wahrheit? Wie kommt die Wahrheit in mein Leben? Und da möchte ich erstmal ganz provokant anfangen, nämlich mit einem Begriff. Eigentlich ist die ganze Predigt dreht sich um ein Wort. Ein Wort. Und zwar ist es ein Wort, das im Neuen Testament 27 Mal vorkommt. Es ist das Wort Geheimnis. Im Urtext heißt das Mysterion. Auf Griechisch Mysterion. Auf Latein Mysterium. Und übersetzt Geheimnis. Die Frage ist, ist die Übersetzung denn überhaupt richtig? Man spricht vom Geheimnis des Glaubens. Und wieso spricht man vom Geheimnis des Glaubens? Ich denke, es sollen alle wissen. Ein Geheimnis ist etwas, was eben niemand wissen darf. Außer vielleicht der Tobi und ich. Und der Geheimdienst heißt ja Geheimdienst, weil das, was er macht, geheim bleiben soll. Und wenn ein Teenager dem anderen sagt, du, ich erzähle dir jetzt etwas, das darfst du ja niemandem sagen. Du, ich bin total verknallt in den Robert, aber wehe, du sagst das jemandem. Das ist ein Geheimnis. So. Und jetzt reden wir aber vom Geheimnis des Glaubens. So, ist das so eine Art Geheimdienst? So eine Art spirituelle Mafia? Das Christentum? Wieso eigentlich Geheimnis des Glaubens? Was ist denn an dem Glauben geheim? Gehören wir einen Geheimbund an? Ich lese mal so ein paar Stellen, um euch mal ein bisschen mit reinzunehmen. Nicht alle 27 Stellen, dazu haben wir nicht die Zeit, aber einfach so exemplarisch so ein paar Stellen, wie in der Heiligen Schrift im Neuen Testament das Wort Geheimnis verwendet wird. Markus 4,11 geht gleich los mit dem Herrn Jesus selber. Und Jesus sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reich Gottes gegeben. Also was erfahren wir hier? Die Jünger als Geheimnisträger. Das ist so eine Sache, wie Staatssicherheitsleute waren ja auch Geheimnisträger. Und Leute, die gerade beim Militär sind und gerade eine neue Waffe, eine Geheimwaffe ausprobieren und erfinden, die sind auch Geheimnisträger. Und die dürfen es niemand anders das Geheimnis verraten, sonst, wenn sie das tun, dann sind sie in Lebensgefahr. Was bedeutet dann dieser Vers hier? Die Jünger Geheimnisträger, schon mal drüber nachgedacht. Ach, weiter, es wird noch verrückter. Paulus, 1. Korinther 2, Vers 1 sagt, als ich zu euch kam, Paulus, ja, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Der Paulus, ein Geheimnisverräter. Wie passt denn das? Schon mal drüber nachgedacht? Der plaudert hier ein Geheimnis aus und dann schreibt er auch noch einen Brief, dass es alle Welt liest und auch noch 2000 Jahre später. Ja, was bedeutet das? 1. Korinther 2, Vers 7. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Aha, also doch ein Geheimbund. Eine geheime Organisation. Ja, so à la Dan Brown im Vatikan. Also, wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Ups, es ist also auch noch ein uraltes Geheimnis. Es wird ja immer geheimnisvoller. Habe ich euch noch? Ja, ne? Also ich fand schon, dass Kinder, Geheimnis, Geheimbund, Geheimzeichen, wie in der Loge, Freimaurer, Geheimzeichen. Epheser 3,3. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Ach, jetzt erfahren wir, wie Paulus zum Geheimnisträger geworden ist. Wodurch? Man hat es ihm offenbart. Wer hat denn da geplaudert? Was ist denn da los? Wie kam er zu diesem Geheimnis? Und wenn er das Geheimnis erfahren hat, warum sagt das dann allen weiter? Dann ist es doch kein Geheimnis mehr. Weiter. Epheser 6, Vers 19. Betet für mich, wenn ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündige. Ah, jetzt sollen die Leute für ihn beten, weil er das Geheimnis ausplaudert und unter Lebensgefahr gerät. Dass ihm nichts passiert, oder wie dürfen wir das verstehen? Spannend, oder? Weiter. Ja. Kolosser 1, Vers 26. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, ist offenbar seinen Heiligen. Also die Christen werden Heilige genannt in der Bibel. Und was erfahren wir hier von dem Geheimnis? Das Geheimnis, das verborgen war. Klar, ein Geheimnis ist verborgen, es leuchtet ein. Also ein Geheimnis, ich würde mit meiner Sprache sagen, ein Geheimnis, das auch wirklich ein Geheimnis war. Und wie geht es weiter? Das Geheimnis, das verborgen war, seit ewigen Zeiten. Ein uraltes Geheimnis und es war verborgen. Seit ewigen Zeiten und Geschlechtern ist nun offenbart seinen Heiligen. Da haben wir es wieder. Den Heiligen, also sozusagen so der Art, das sind die frühe Kirche, das waren so Art, wie ich mir das so vorstelle, nach dem Text Geheimnisträger. Ein uraltes Geheimnis und dann so eine Gruppe, die halt die Heiligen genannt wurden, waren jetzt die Geheimnisträger. Ja. Dann weiter, noch eine Bibelstelle. Kolosser 2, Vers 2. Gott schenke euch, dass ihr das Geheimnis Gottes, das Jesus Christus ist, erkennt. Oha. Was erfahren wir? Was erfahren wir hier? Also, wir erfahren hier etwas über die Geheimnisträger. Die Geheimnisträger sind von Gott berufen. So, das erfahren wir hier, ja? Also, ne? Gott schenke euch, dass ihr das Geheimnis Gottes erkennt. Gott schenkt also, dass Leute ein Geheimnis erkennen und er verrät, dass das Geheimnis sozusagen zusammengefasst ist in einem Namen. Oder eigentlich in einem Titel. Christus. Das Geheimnis ist Christus. Wer ist denn das nun wieder? Ihr nickt alle. Ihr wisst natürlich, wer das ist. Aber ist er das wirklich? Es ist ja schließlich ein Geheimnis. Was heißt denn Christus? Christus kommt vom Griechischen, von Chrio und heißt Salben. Der Gesalbte. Auf Hebräisch, weiß jemand? Messias, ja, ihr seid super. Ja. Messias, genau. Also der Messias ist das Geheimnis. Und dann geht es. Letzte Bibelstelle, ein Vers, den ich besonders mag, weil er Eingang gefunden hat in unsere Abendmahlsliturgie. Da heißt es nämlich in der Abendmahlsliturgie, normalerweise als dort in einem liturgischen Gottesdienst, da spricht der Pfarrer, groß ist das Geheimnis des Glaubens, und dann spricht die ganze Gemeinde, ja, deinen Tod preisen wir und deine Auferstehung verkünden wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja, groß ist das Geheimnis des Glaubens. Und dann wird erklärt, was das Geheimnis des Glaubens ist. Deine Auferstehung, deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist also das Geheimnis. So, jetzt haben wir genug vom Geheimnis erstmal, jetzt knacken wir das Ganze mal. Also wir haben ja, was wir bis jetzt so gehört haben, ist ja erstmal verwirrend, oder? Ist schon ein bisschen verwirrend. Weil nämlich der Grund ist, dass das Wort Mysterium im Griechischen in der Bibel etwas anderes bedeutet als im Deutschen. Und es gibt im Deutschen, es gibt kein deutsches Wort dafür, weil das Wort Geheimnis ist eigentlich nicht richtig, ist nicht die richtige Übersetzung. Warum heißt es Mysterium und was bedeutet es? Mysterium bedeutet, das ist eine Wahrheit, die nicht allen zugänglich ist. Das bedeutet das. Alle sollen es wissen, aber der Weg des Erkennens ist ein anderer. Und das ist nun ein bisschen schwierig für unsere Kultur. Für andere, also was weiß ich, für Afrikaner, für Lateinamerikaner, auch für Asiaten ist das alles kein Problem, weil sie haben einen anderen Wahrheitsbegriff. Für die ist Wahrheit nicht nur etwas wie aus der europäischen, griechisch-philosophischen Tradition. Ja, bei uns bedeutet Wahrheit etwas, wo man sagt, ja, das ist richtig, oder wo man sagt, es ist nicht richtig, dann ist es auch keine Wahrheit. Ja, Wahrheit ist etwas hier oben drin. Im Griechischen und in der Bibel ist Wahrheit etwas anderes. Ist Wahrheit nicht etwas, was du hast, sondern etwas, was dich hat. Kapieren wir den Unterschied? Nee? Okay, dann erkläre ich es Englisch. Und zwar gibt es ein schönes Wort. Im Englischen heißt verlieben, to fall in love. Und das finde ich schön. To fall in love, das heißt, man fällt in Liebe hinein. Das heißt, wenn du in etwas hineinfällst, zum Beispiel ins Wasser, dann umgibt es dich. Dann hast du nicht das Wasser, sondern das Wasser hat dich. Und das könnte eventuell dein Leben kosten, dass das Wasser dich hat. Und beim Wahrheitsbegriff ist genau das Gleiche. Es geht nicht darum, dass du die Wahrheit hast, sondern dass dich die Wahrheit hat. Weil der griechische Wahrheitsbegriff ist, ja, wie man sagt, ein dynamischer Wahrheitsbegriff. Da steckt das Wort Dynamis drin, Dynamis, Dynamit, also Kraft, das macht etwas mit dir. Eine Wahrheit, die dich hat und die dein Leben verändert. Eine Wahrheit, die Kraft hat. Jesus hat das sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, Johannes Evangelium, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Wahrheit. Wenn du erkennst, dass 2 plus 2 4 ist, ist das richtig. Aber es macht dich nicht frei. Es macht dich auch nicht froh. Es macht dich vielleicht schlau, das ist auch schon mal was. Aber es verändert nicht dein Leben. Wenn aber der Heilige Geist dich hat, es ist gar nicht so wichtig, dass du den Heiligen Geist hast, sondern dass dich der Heilige Geist hast, dass du in diesen Strom der Dynamik hineinkommst und darin fließt und darin lebst. Das wird dein Leben verändern. Und das ist ein anderer Wahrheitsbegriff. Wenn es auch in der Bibel heißt, ja, dass das Gesetz ist, durch das Gesetz ist die Wahrheit gekommen, aber durch Christus ist die Wahrheit geworden. Eine Wahrheit, die Dynamik ist. Eine verändernde Dynamik in dieser Welt. Wechseln? Gibt es ein Problem? Ganz gut. Sehr schön. Na? Ich dachte schon, du wolltest weiter predigen. Gott. Ja, gut. Okay, überredet. Ja. So. Ich denke, wir haben verstanden, dass der biblische Wahrheitsbegriff ein anderer ist. Man müsste eigentlich zusammenfassen, wir haben es schon gehört, die Wahrheit, dass Gott die Wahrheit offenbart, die Christus ist. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, nicht ein Weg, der Weg. Ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Ich bin das Leben, nicht irgendein Leben, sondern das Leben. Das heißt, die Wahrheit ist uns offenbart, und zwar in dieser Welt und in dieser Zeit und Geschichte. Gott ist in die Welt gekommen, in Jesus Christus. Er hat uns seine Liebe vorgelebt, wie er den Menschen die Sünden vergeben hat, wie er Frauen geehrt hat, wie er mit Kindern gespielt hat, wie er sprach, wofür es sich lohnt zu leben, wie er davon sprach, ja, wie wir leben sollen, vergeben, lieben, großzügig sein und alles. So hat er uns Gottes Charakter und Gottes Weisheit offenbart. Und dann ist er für uns ans Kreuz gegangen, um das größte Zeichen der Liebe aufzurichten, dass Gott dich und mich will. Und dann hat Gott ihn bestätigt durch die Auferstehung und sagte, ja, das ist der Messias. Das ist der, der die Welt erlöst, damit ihr Menschen Gottes Kinder werden könnt, damit ihr zu Gott findet. Das ist die Wahrheit, die Gott offenbart hat. Die hat er offenbart und erst einmal in Jesus Christus. Die Wahrheit ist Mensch geworden und hat auf dieser Erde gewandelt. Sie war geschichtliche Wahrheit, Teil dieser Wirklichkeit. Das ist auch der Grund, dass der Pontius Pilatus ins Glaubensbekenntnis gekommen ist. Kein Name eines Römers wird bis heute so häufig genannt in aller Welt wie der von Pontius Pilatus. Hätte der nie gedacht. Der Pontius Pilatus. Fast in jedem Gottesdienst, wo das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, der hat der Pontius Pilatus. Der ist sogar in die Redewendung eingegangen. Da, wenn ich wieder mal mit der Bürokratie und mit Behörden zu tun habe, was mich ziemlich ankotzt, dann sage ich immer, ach, man muss sich wieder von Pontius zu Pilatus rennen. Kennt ihr die Redewendung? Der ist wirklich berühmt geworden, berühmter als alle Kaiser und so. Und warum? Nicht, weil der irgendetwas Großartiges gemacht hat, sondern nur aus einem Grund, um uns zu zeigen für alle Welt, dass Gott wirklich da war, dass er Geschichte geworden ist. Dass er eine reale Person war. Das ist die Wahrheit, ist eine reale Person. Die Sache ist aber die, für uns ist es 2000 Jahre her. Und wir könnten sagen, ja, was interessiert mich denn eine Wahrheit vor 2000 Jahren? Was interessiert mich ein Messias vor 2000 Jahren? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Mit meinen Schulden, die ich habe? Die hässlichen roten Zahlen in meinem Konto? Was hat das mit meinem Leben zu tun, dass ich mich mit meiner Frau gestern wie verrückt gekracht habe und die jetzt eingeschnappt ist und nicht mehr mit mir redet? Was hat Jesus damit zu tun, dass ich Gewissensbisse habe, weil ich vor einem halben Jahr was richtig Dummes angestellt habe? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und da sind wir wieder bei dem biblischen Begriff, bei der biblischen Vorstellung von Offenbarung. Wie diese Wahrheit in dein Leben kommt, wie es zu deiner Wahrheit wird. Und zwar nicht zu deiner kleinen persönlichen Wahrheit, sondern es ist eine wahnsinns objektive Wahrheit. Die Wirklichkeit, die größte Wirklichkeit des Universums, du sollst sie aber erkennen. Und erkennen in der Bibel bedeutet ja was anderes wieder als im Deutschen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Also was in der Bibel erkennen heißt, das offenbart zum Beispiel ziemlich konkret der Spruch, genau, und Abraham erkannte sein Weib und sie ward schwanger. Also erkennen ist sozusagen eine die intensivste Begegnung, die es gibt zwischen zwei Menschen, das ist Erkennen. Und wenn es heißt in der Bibel, er werde die Wahrheit erkennen, dann heißt das, die Wahrheit wird Teil deines Lebens. Die Wahrheit wird mit dir intim. Das heißt es. Also die Wahrheit, ja, verändert dein Leben, sie wird Teil deines Lebens. Du wirst diese Wahrheit, ja, du wirst diese Wahrheit mit Herz und Hirn erkennen, mit deinem ganzen Sein, oder um ein Modewort zu sagen, ganzheitlich. Der biblische Wahrheitsbegriff ist ganzheitlich, also Theologen reden so, ja, normale Menschen nicht. Ja. So, und wie funktioniert das denn? Und da gucken wir mal in die Bibel. Paulus, der war ja ziemlich schlau, also sehr schlau, weshalb manches immer nicht so einfach zu verstehen ist, was er schreibt. Muss ich also ehrlich mal sagen. Ja? Aber wir können das knacken. So, wir hören mal, was er sagt hier im 1. Korinther. Wir reden nicht von einer Weisheit dieser Welt. Also er unterscheidet die Weisheit dieser Welt. Weisheit dieser Welt ist 2 plus 2 ist 4. Ja. Oder Weisheit dieser Welt ist irgendwelche philosophischen Weisheiten oder was. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis, im Mysterium verborgen ist. Da haben wir wieder den Begriff. Und weiter geht's. Ja. Und was schreibt er? Vers 10, wir überspringen ein paar Verse. Gott hat es uns offenbart, das Geheimnis, durch den Geist. Der Geist nämlich ergründet alles, auch die Tiefen Gottes. Also der Heilige Geist kommt auch vom Herzen Gottes, kommt von Gott, ist Gott selber. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist, der von Gott kommt, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten menschlicher Klugheit, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, für geistliche Menschen. Der Mensch mit seinen natürlichen Fähigkeiten vernimmt nichts vom Geist Gottes. Für ihn ist das alles Unsinn. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich erkannt werden. Klingt alles komplizierter, als es ist. Vor allen Dingen ist es einfacher zu verstehen für uns, ja, für uns Postmoderne und in einer Hightech-Welt Geborene, ist das einfach verständlich. Und wenn ich dir jetzt was sage, hätten vor 100 Jahren noch die Leute gesagt, das ist völliger Quatsch, das geht gar nicht. Ich sage dir, dass da, wo du jetzt sitzt, ist in diesem Raum spricht gerade Donald Trump oder Friedrich Merz. Während du hier sitzt oder so, singen gerade die Rolling Stones I Can Get No Satisfaction. Während du hier sitzt, schneidet gerade Louis de Funès seine Grimassen. Und wenn du mir das nicht glaubst, ich kann dir das beweisen. Ich kann dir das beweisen mit diesem kleinen Gerät hier. Mit diesem kleinen Gerät kann ich dir zeigen, dass Donald Trump gerade hier im Raum spricht. Du siehst ihn nicht, du nimmst ihn nicht wahr. Aber ich nehme es wahr. Wodurch? Ich brauche das Gerät dazu. Das Gerät offenbart mir das, was hier in diesem Raum ist. Ich kann sogar hier im Raum mit Donald Trump, nehmen wir mal jemand anderes, der ein bisschen netter ist. Ich kann mit Papst Leo telefonieren. Ich kann mit ihm reden, wenn du das vor 100 Jahren jemand gesagt hättest, du kannst mit jemand reden, der 3000 Kilometer, ich weiß nicht, wie weit es ist bis nach Rom, 3000 Kilometer entfernt ist. Das geht alles. Wodurch das Gerät, weil das ist irgendwie alles, was ich gesagt habe, ist irgendwie hier präsent. Und ich kann es dir beweisen. Und du glaubst mir das, weil du es ja selber schon probiert hast, dass das funktioniert, wenn du ein Handy hast. Und so ist der Heilige Geist gegenwärtig. Und der natürliche Mensch, heißt es, vernimmt nichts von diesem Geist. So wie ich es auch, der natürliche Mensch, vernehme jetzt nichts davon, was jetzt hier im Raum ist, sondern ich brauche ein Gerät, was das aufnimmt und umwandelt in Bilder für mich. Mein Handy oder mein iPad. Und so brauchst du, und ich nenne das, ja, so brauchst du etwas, und Gott hat dir etwas gegeben. Das sind die Antennen des Glaubens. Die Antennen des Glaubens, das heißt, du hast in dir durch Gott die Fähigkeit, Gott hat dir sozusagen eine Software, der Heilige Geist hat dir eine Software aufgespielt, dass du das Geistliche vernehmen kannst, dass Gott zu dir redet, dass das offenbar, dass das Geheimnis Jesu Christi sich dir offenbart. Als ich mich bekehrt habe, mein großes Problem, das habe ich ja gestern erzählt, war, dass das ganze Christentum für mich immer 2000 Jahre alt war und ich konnte es nicht, war zu lang her. Ich fand es irgendwie gut, aber ich fand es bedeutungslos, weil es 2000 Jahre her war. Und als ich mich den Abend, als ich zum Glauben fand und der junge Pfarrer für mich gebetet hat, mir die Hände aufgelegt hat, dass ich den Heiligen Geist empfange, das Erste, was ich wusste, das Allererste, weißt du, was das war? Im Römerbrief steht es. Ich habe es genauso erlebt. Römer 8, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das ist das Erste, was ich wusste, ich bin Gottes Kind und er liebt mich. Woher wusste ich das denn? Gott hat es offenbart, ich habe die Liebe in meinem Herzen gehabt. Gott hat es mir, hat es in mein Herz geschrieben. Der Geist ist ja, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist schön, ja, dieser Vers im Römerbrief heißt es, davor heißt es, ja, ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei bekommen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der, wörtlich steht es im Urtext, hyototes, der Sohnschaft bekommen. Hier ist im Griechischen ist der Sohn, der Sohnschaft. Luther übersetzt mit Kindschaft, aber steht Sohnschaft da, das finde ich auch nochmal gut. Der Sohnschaft, das heißt, ja, dass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Das heißt, Gott offenbart es uns. Und das ist das Ganze, das ist das große Geheimnis des Glaubens. Nicht, dass es nicht alle wissen sollen, sondern dass es uns im natürlichen Leben nicht einfach zugänglich ist. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir verkünden Leute etwas, was sie gar nicht kapieren können. Schon mal drüber nachgedacht. Wir sollen ihnen etwas sagen, was sie nicht verstehen können. Warum können sie das denn nicht verstehen? Weil der natürliche Mensch, wir haben es gehört, das heißt also mit unserem Verstand einfach so, weil wir es nicht erkennen können. Weil das Geheimnis, dass die Sache Gottes in dieser Welt ist nicht von dieser Welt, sondern es ist eine ewige Wahrheit, eine dynamische Wahrheit. Es ist Gottes Wahrheit und hat deswegen eine ganz andere Qualität. Und das kann man nicht einfach abnicken wie 2 plus 2, sondern es ist eine Wahrheit, in die du fallen musst. To fall in love. To fall in Jesus, das heißt es eigentlich, ja. Das ist nochmal ein anderes Bild. Eine Wahrheit, die in dein Herz kommt und die dich umtreibt und verändert und erneuert. Großartig. Ja, also, das ist die Wahrheit. So. Und da ist es nochmal ganz wichtig, dass wir nicht nur verstehen, dass wir geliebt sind und die Erfahrung machen, sondern es ist noch mehr. Nämlich, dass Gott seine Kraft, seine Dynamis entfaltet durch das Kreuz. Wir müssen das Kreuz verstehen und nicht einfach logisch. Ich habe Theologie studiert. Ich kenne alle Theorien über die Kreuzigung. Und letztlich bleibt es ein Mysterium. Ich habe es verstanden und habe es doch nicht verstanden, weil es ist nicht einfach menschliche Logik. So ungefähr, ja logisch, dass Gott jemanden schickt, der für uns stirbt. Völlig klar. Ja, nee, nichts ist klar. Und wenn du sagst, ich verstehe das nicht und ich habe viele Glaubenskurse gemacht und immer wieder das, also das mit der Kreuzigung, das geht mir nicht ein. Oder wie wir Leute gesagt haben, ich will einfach nicht, dass jemand für mich stirbt, auch kein Jesus. Und ich habe den Leuten immer gesagt, also Wenn du das mit dem Kreuztod Jesu nicht verstehst, hast du meine Sympathie. Es ist nicht einfach zu verstehen. Und dennoch gibt es einen Zugang dazu. Und das finden wir auch im Evangelium. Auch wieder bei Paulus. Ja. Denn das Wort vom Kreuz ist absoluter Blödsinn. Luther übersetzt es mit, ist eine Torheit. Ich übersetze es mit absoluter Blödsinn für die, die verloren gehen. Also erst einmal, für ganz normale Menschen ist das erstmal wirklich Torheit. Es ist Unfug, was soll denn das? Ich verstehe das nicht, es geht mir nicht ein, das macht keinen Sinn, das ist komisch, das ist auch irgendwie, das ist mir zu blutig, zu gewalttätig, ich mag das einfach nicht damit. Da wird einer zu Tode gequält stirbt dann, ja, verreckt richtig am Kreuz und so. Das ist eklig und das ist alles ganz furchtbar. Und was? Und das für mich? Ich will das einfach nicht. Also in uns sträubt sich etwas dagegen. Und das hat meine Sympathie. Aber Paulus geht weiter. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist das Wort vom Kreuz, weiß jemand, wie es weitergeht? Eine Quelle der Kraft. Das finde ich erstmal, es heißt nicht da drin, für uns aber, die wir gerettet werden, ist das Kreuz ganz logisch. Sondern wir lesen drin, dass das Kreuz eine Quelle von Kraft ist. Also durch das Kreuz entfaltet Gott seine Dynamik in deinem Leben. Das ist das große Geheimnis. Deswegen kann er auch sagen, Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Weil das Erkennen nicht einfach hier ist mit dem Kopf, ja alles klar, für mich gestorben. Logisch. Wer das nicht kapiert, ist doof. Sondern es ist eben nicht so, sondern es geht ganz, ganz anders. Ja? Und das gilt, das hat Gott für alle Zeit, ein für alle Mal, das hat er für alle Zeit getan. Deshalb ist das, was vor 2000 Jahren passiert ist, für dich relevant. Es ist deine Befreiung, es ist deine Vergebung, es ist dein Weg in den Himmel. Es ist dein Weg aus deinem Schlamassel raus. Ist das nicht fantastisch? Und das Wort vom Kreuz, denn das Wort vom Kreuz, ja, es ist, wir verkündigen das Wort vom Kreuz. Paulus fasst seine Botschaft zusammen als das Wort vom Kreuz, weil das ist sozusagen der Mittelpunkt, der Kern der Lehrer, der Kern der Person Jesu. Man hat auch die Evangelien gesagt, dass die Evangelien sind eigentlich Leidensgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Denn über die letzten 24 Stunden sind 3-4 Kapitel berichtet. Über seine Kindheit beschreiben nur zwei etwas, nämlich Matthäus und Lukas und auch nur kurz. Und dann über 30 Jahre fast gar nicht, dann nur über die letzten 3 Jahre so einige paar Kapitel. Und dann über die 24 Stunden, die letzten 24 Stunden, viele Kapitel. Und das zeigt, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist, weil dort etwas für uns geschehen ist zu unserer Befreiung. Und ich sage das zum Trost, wenn du das mit dem Kreuz nicht kapierst, wenn das sperrig ist für dich, es ist nicht schlimm. Wenn du nur anerkennst, ich verstehe es nicht, aber eins verstehe ich, Gott hat auf diese Weise den Weg zu seinem Herzen für mich frei gemacht. Das genügt. Das genügt. Also, weiter. Wie geht das denn? Wie wird das Teil meines Lebens? Am besten, man erzählt eine praktische Geschichte dazu. Ich habe einen Glaubenskurs gemacht und da war eine junge Frau und ich sah zum Glauben gekommen und hatte ihre Geschichte erzählt. Sie war junge Frau, Studentin und hatte einen Freund, wie das so ist, und ist schwanger geworden, wie es so ist. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und er hat von ihr verlangt, dass sie das Kind abtreibt und dass sie sich, wenn nicht, dann würde er sich von ihr trennen lassen. Sie hat das Kind gegen ihren Willen abgetrieben und einige Zeit später ist die Beziehung sowieso auseinandergebrochen. Und sie sagte, sie hat Albträume bekommen und in Folge Depressionen. Ein Albtraum, da sah sie immer wieder, wie sie in einen Kinderwagen schaut und in dem Kinderwagen ein totes Baby liegen sieht. Und das hat also furchtbar, und sie hat dann sie hat Depressionen bekommen, ging in psychiatrische Behandlung und bekam dann so Psychopharmaka und so, um damit einigermaßen klarzukommen. Zum Glück hatte sie eine christliche Freundin. Und die christliche Freundin hat gesagt, geh mit mir in den Glaubenskurs, da ist ein Glaubenskurs, da und da, geh mit mir in den Glaubenskurs und du wirst sehen, der Einzige, der dir da raushilft, ist Gott, der dir die Erfahrung der Vergebung schenkt. Ja? Und sie war dann auch in unserem Glaubenskurs, habe ich schon erzählt, und schrieb dann auch so einen Brief an Jesus, wo sie auch ihre Schuld ans Kreuz brachte und alles sowas. Und sie sagte dann später, in dem Moment, als ich meine Schuld ans Kreuz brachte und in dem Moment, als der Pfarrer, in dem Fall war es der Pfarrer, er sagt, im Namen Jesu, ich sage dir, dir sind deine Sünden vergeben, im Namen Jesu. Jesus hat sie, Jesus ist dafür gestorben. Du bist frei und niemand für alle Zeit und Ewigkeit kann dich je wieder in dieser Sache verklagen. Für alle Zeit, ja. Und sie sagte dann später, das war, als ob eine Zentnerlast von mir genommen wäre. Das ist eine ganz praktische Erfahrung. Muss man verstehen, was am Kreuz passiert ist? Anderes Beispiel. Ist schon etliche Jahre her. Vielleicht kann sich noch erinnern, ich weiß gar nicht wann, 2005 oder vielleicht kann sich noch jemand erinnern, da war ein Winter, wo es in Berlin bis minus 25 Grad wurde. Es war total kalt und ich fuhr zu dieser Zeit einen Sportwagen ohne Sitzheizung und sowas. Und da habe ich mir richtig den Hintern verkühlt und hatte eine ganz eklige Blasenentzündung, die ist schmerzhaft. Eine Blasenentzündung. Bin dann zum Arzt und der Arzt hat mir ein Antibiotikum verschrieben. Und ich habe das getreu genommen, so alle 2 Stunden und so weiter, wie man so was mit Antibiotikum. Und 3 oder 4 Tage später war ich völlig, kein Fieber mehr und alle Symptome, ich war völlig wiederhergestellt. Und ich war fasziniert von diesem Antibiotikum und habe dann eine Medizinstudentin in der Gemeinde beiseite genommen und habe erzählt, was mir passiert ist und dass ich nach 3, 4 Tagen völlig wieder gesund war und es war weg, Fieber und alles. Und durch das Antibiotikum, und da habe die Medizinstudenten gebeten, erklär mir bitte, wie so ein Antibiotikum wirkt. Sie hat es mir erklärt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich hab's absolut nicht verstanden. So, und jetzt meine Frage an euch. War das wichtig, dass ich es verstanden habe? Was war wichtig? Was war wichtig? Ja, davor ist noch was anderes wichtig, ehe es wirken kann. Ich muss es nehmen. Es muss es nehmen. Es muss Teil meines Lebens werden. Dann wirkt es. Und da habe ich verstanden, seitdem mein Lieblingsbeispiel zum Thema, genauso ist das. Das Kreuz entfaltet seine Kraft in deinem Leben. Nicht, wenn du es verstehst, sondern wenn du es nimmst, so wie es die Frau genommen hat mit ihren Depressionen wegen ihrer Abtreibung. Sie hat es angenommen. Und so, wenn du es annimmst, ja, was Jesus für dich getan hat, wenn du sagst, ich verstehe es zwar nicht, vor 2000 Jahren ist alles so lange, ist alles so grau der Geschichte, ich verstehe es nicht, du brauchst es nicht verstehen, ich habe das mit dem Antibiotika auch nicht verstanden. Sondern das Entscheidende war, ich habe es genommen und es hat mich befreit. Und du musst Jesus nehmen und er befreit dich. Das ist die Wahrheit, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Und ihr wisst ja noch, was Erkennen in der Bibel bedeutet. Nicht bloß nicken, sondern aufnehmen, eine intime Begegnung haben. Das bedeutet das. Und das finde ich absolut faszinierend. Deswegen, ich bin eigentlich jetzt schon fast am Ende mit meiner Predigt. Ja, vielleicht hast du es verstanden. Was heißt Wahrheit erkennen? Wahrheit erkennen in der Bibel. Wie erkenne ich die Wahrheit? Und ich würde einmal sagen, du brauchst ein paar Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist Demut. Was heißt Demut? Ich komme davon in Worte Dienmut. Spricht sich im Deutschen schlecht, deswegen ist da Demut draus geworden. Dienmut. Demut heißt einfach, ja Gott, ich nehme dich an. Gott, hier bin ich, nimm mich. Was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut. Der hochmütige Gespräch braucht keinen Gott. Ich bin mein eigener Gott. Ja. Oder wenn ich jemand sage, Mensch, Gott hat dich so gesegnet und so sagte, das ist alles mein Fleiß, habe ich alles selber gemacht. Das ist Hochmut. Und Demut ist, dass ich irgendwann, ja, Gott, wenn es dich gibt, ich möchte dich. Jesus, wenn das stimmt, dass du für alle gestorben bist, auch für mich, ich verstehe es nicht, aber ich möchte es. Ich nehme es an. Das ist Demut. Du brauchst ein demütiges Herz. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, was viele Menschen vom Heil trennt. Weil sie sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Mir geht's gut. Ich habe doch alles. Das ist Demut. Das Zweite, was du brauchst, ist die Bereitschaft, sich verändern zu lassen. Denn du gerätst in eine Dynamik hinein und diese Dynamik wird dich verändern. Ich sage nochmal, bei Wahrheit erkennen geht es nicht einfach, dass du abnickst, sondern dass dich die Wahrheit hat und dass du in eine Dynamik hineinkommst. In eine Dynamik. Ich war mal an einer Stelle, da müsst ihr unbedingt hin, das ist in Portugal, nördlich von der Hauptstadt, da 50 Kilometer, 70 Kilometer nördlich am Strand, und das sind die höchsten Wellen der Welt. Nazaré heißt dieser Ort, wo die Verrückten surfen, da bis auf zu 30 Meter hohen Wellen. Ja? Und ein bisschen weiter weg sind auch Wellen, und da sind viele Surfer, und da sind die Wellen ein bisschen niedriger, bloß 2 Meter hoch, aber einfach geil. Und ich war da, und ich habe mich darauf gefreut, und ich war da baden. Und Leute, ja, ich bin guter Schwimmer und alles, kein Problem. Aber was mich auch, die Wellen, die haben mich richtig umgehauen. Und du fühlst dich erstmal, die rauschen über dich weg, du musst ordentlich Luft holen, weil du kommst nicht gleich hoch. Und so, und das ist berauschend, das ist toll. Und habe ich gesagt, also du merkst, da ist eine Kraft und die macht etwas mit dir. Die nimmt dich ein Stück mit, die reißt dich mit. Du kannst dich einfach nur stehen bleiben, sagen. Ja, das funktioniert nicht. Und dieses Beispiel ist mir so ein bisschen, ja, dass du bereit bist, dass du in eine Dynamik hineinkommst. Dass Gott dich verändern will, dass Gott dich zu einem Boten seiner Liebe machen will. Dass Gott von dir vielleicht verlangt, dass du endlich den Leuten vergibst, die dich verletzt haben. Dass du vielleicht endlich von deinen schlechten Gewohnheiten Abstand nimmst, dass du nicht mehr kiffen musst oder was weiß ich, was dein Problem ist. Du kommst da in eine Dynamik hinein und das ist das absolut Gute. Also das sind die zwei wichtigsten Voraussetzungen. Und so kommt die Dynamik in dein Leben, so kommt die Wahrheit in dein Leben und verändert dich und macht dich zu einem Segen für die Welt und zu einer Freude.